Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Diese Sendung hier, die lebt von ihren Themen, ihren Überlegungen oder vielleicht auch Erfahrungen im Alltag. Auf jeden Fall von den Fragen, die bei Ihnen noch offen sind. Im Idealfall erzählen Sie uns davon mit einer Mail an dieweber@radio1.de. Und wir machen dann eine dreistündige Sendung draus. Tanja aus Berlin-Buch hat uns genauso eine Mail geschickt. Und Tanja schreibt: Dieser Tage frage ich mich mehr denn je, ob es der Weltbevölkerung insgesamt heute besser ginge, wenn es keine Religion gäbe. Zahllose Menschen sterben wegen ihrer Konfession und oder Radikalisierung. Was wäre also, wenn es Mohammed, Jesus, Buddha und all diese Kollegen nie gegeben hätte? Oder brauchen wir Menschen Religion? Müssen wir das Gefühl haben, einer Gruppe anzugehören, die uns vorgibt, was wir zu glauben haben? All das fragt sich Tanja. Ja, und wir dachten, Bingo, ich glaube, das interessiert viele. Und wenn Sie Erfahrungen, wenn Sie Ideen dazu haben, vielleicht auch Antworten auf die Fragen, die Tanja gestellt hat, dann immer her damit unter 0331 70 99 111. Und musikalisch starten wir ins Thema mit einem Song, dessen Titel sich angeblich nicht wörtlich übersetzen lässt, sondern so viel bedeuten soll wie aus der Haut fahren oder die Nase voll haben. Wir dachten, passt trotzdem. Trotzdem gut. R.E.M. Losing My Religion. Noch gut 2 Wochen bis Heiligabend. Seit gestern wird Chanukka gefeiert. Und wir sprechen hier über das Thema, das unsere Hörerin Tanja eingereicht hat. Schönen guten Morgen, Tanja.
Guten Morgen.
Ich frage mich, ob es der Weltbevölkerung insgesamt heute besser ginge, wenn es keine Religion gäbe, hast du uns geschrieben. Wieso fragst du dich das? Wie kommst du dazu?
Naja, ich meine, in Anbetracht der aktuellen Weltsituation drängt sich ja quasi die Frage auf. Ich selber lebe sehr gut ohne Religion und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis danach, irgendeiner Religion beizutreten, und frage mich, ob das nicht vielleicht auch überholt ist, vielleicht auch mehr Ungemach stiftet, als es Frieden bringt. Also eigentlich ist eine Religion dafür da, zu versöhnen und Frieden zu bringen und Gutes zu tun, und genau das passiert ja nicht. Also Menschen bringen sich um wegen ihrer Konfession.
Ja, wobei ich mich dann natürlich häufig frage, bringen sie sich wirklich wegen ihrer Konfession um oder ist das sozusagen der vorgeschobene Grund? Also wird Religion politisiert oder instrumentalisiert? Du bist dir sicher, nee, das geschieht alles im Namen des jeweiligen Gottes.
Nee, ja, also ich glaube, das ist mal der Anfang, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Und da stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, müssen wir das? Also ist das in der Natur des Menschen? Das habe ich ja auch so ein bisschen in der E-Mail versucht zu formulieren. Mhm. Ist es schon mal das? Und müssen wir uns dann, wenn wir uns dieser Gruppe zugehörig fühlen, auch vielleicht sogar noch radikal, also wie radikal werden wir dann? Also Thema Radikalisierung in Religion ist ja das, was letztendlich auch zu Kriegen oder zu Meucheleien führt, sage ich mal. Es ist so schwierig, das zu verstehen. Gerade aus meiner Perspektive, keiner Religion angehörend, frage ich mich nur, was ist mit den Leuten los? So, das kann ja nicht der Hintergrund einer Religion sein, dass man sich gegenseitig dann irgendwie, ja, Schlimmes antut, sozusagen. Hm. Genau.
Tatsächlich gehöre ich auch keiner Religion an, sehe aber schon auch, dass im Namen von Religion viel Gutes passiert. Ja, ich denke so an die Berliner Kältehilfe, das ist im Grunde eine kirchliche Organisation, die dahinter steckt. Ich schätze aber, das ist den Menschen, die die Hilfe in Anspruch nehmen und auch vielen vielleicht, die da mitarbeiten, total Wumpe. Also der Zweck ist das, was gut ist daran.
Ja, absolut. Also das auch, natürlich. Ja, das ist auch gut, dass es das gibt. Und das, ja, Religion hat, glaube ich, auch 2 Gesichter. Das gute Gesicht ist natürlich ein schönes, klar, wie du sagst. Ich frage mich nur, warum es dieses hässliche Gesicht auch gibt.
Ist das eine Frage von Religion oder vielleicht eine Frage des Menschseins?
Ja, das ist eben die Quintessenz. Das wüsste ich gerne und deswegen habe ich dir die Mail geschrieben.
Ich bin gespannt, ob wir das um 13 Uhr rausgefunden haben, Tanja. Womit rechnest du denn? Was denkst du, was die Hörerinnen und Hörer von Radio 1 sagen? Wir sprechen hier ja auch oft von Radio 1 Gemeinde. Also da sind wir ja auch wieder so ein bisschen in der Gruppenzugehörigkeit.
Ja, genau. Interessante Wortwahl. Aber ich glaube, da unterscheidet ihr euch doch nochmal von Religionen. Ja, ich bin auch gespannt. Ich denke, die Meinungen werden sehr auseinandergehen. Die einen werden sicherlich meinen, Religionen wäre eher was Gutes im Schnitt. Und die anderen werden vielleicht auch sagen, mit Vorsicht zu genießen. Aber ich bin sehr gespannt, das jetzt zu verfolgen. was da so passiert.
Wir haben eine Umfrage geschaltet auf radio1.de, da finden Sie die, falls Sie mit abstimmen möchten. Da fragen wir ganz offen, brauchen wir Religion? Und aktuell sagen da nur 25% ja, brauchen wir. Und 3/4 der Menschen, die schon da waren, seit gestern ist die Umfrage aktiv, sagen, nee, brauchen wir nicht. Also da scheint es schon so eine Tendenz vielleicht in deine Richtung zu geben. Ich würde dich aber gerne noch mal fragen, da du gesagt hast, du bist nicht an eine Konfession gebunden. Bist du aber nicht vielleicht trotzdem reingestrickt in die Kultur, die um dich rum vorherrscht? Also ganz konkret, feierst du Weihnachten? Steht bei dir ein Adventskranz? Gehst du zu einer Weihnachtsfeier?
Ja, also ich meine, Weihnachten ist ja ein gesellschaftliches Happening. Ich bin aber keine, die dann in die Kirche läuft oder sowas. Um Gottes Willen, das wäre jetzt gar nicht mein.
Um Gottes Willen, da war er schon.
Nee, furchtbar. Ich bin auch konfirmiert, aber ehrlich gesagt habe ich das nur gemacht, um eine Stereoanlage kaufen zu können von dem Geld, was ich dann bekommen habe, um besser Radio hören zu können.
Exakt dieselbe Motivation hatte ich auch.
Genau, bin einen Tag später ausgetreten, original, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja, genau.
Okay, das hat bei mir allerdings dann doch noch ein bisschen länger gedauert. Tanja, ich danke dir sehr für das Einreichen dieser Frage und wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Danke dir sehr.
Danke fürs Aufgreifen meiner Frage und eine schöne Sendung.
Das machen wir sehr gerne. Tanja fragt sich und sie fragt sie, brauchen wir Menschen Religionen? Bringen die eher Gutes oder bringen die eher Schlechtes hervor in uns? Sie hat uns das Thema vorgeschlagen mit einer Mail an die weber@radio1.de. Und wenn Sie hier die eine oder vielleicht mehrere Antworten haben auf Tanjas Fragen, immer her damit, mit einem Anruf unter 0331 70 99 111. Ja. Hier ist Liefort Mods mit ihrer Version der West End Girls. 10.24 Uhr haben wir es und wir sprechen in dieser Sendung über die Frage, die Tanja eingereicht hat. Brauchen wir als Menschen, brauchen wir Religion? Und dazu angerufen bei uns hat schon Andreas.
Ja, ich würde mich schon als Atheisten bezeichnen und ich denke, dass Religion insgesamt, egal welche, dem Weltfrieden noch nie nützlich waren. Denkt man an die Kreuzzüge oder an Islamismus, das alles religiöse Hintergründe hat, die auch oft machtpolitisch danach ausgenutzt werden. Aber ich sage auf der anderen Seite auch, dass für viele Menschen Glauben auch durchaus eine Stütze sein kann. Und ich vertrete auch die Meinung, dass Religionsfreiheit wichtig und richtig ist, ein wichtiger und richtiger Grundsatz in unserer Verfassung. Aber Kirche und Staat muss strengstens getrennt werden.
Sagt Andreas, er persönlich braucht Religion nicht, würde aber sagen, Religionsfreiheit ist unbedingt notwendig. Gemeldet bei uns hat sich auch Marlies.
Ich bin der Meinung, wir brauchen den Glauben, weil es einfach nichts Besseres als die 10 Gebote gibt. Das ist was anderes als Gesetze. Und ich würde mal sagen, der Glaube ist vor allen Dingen der Zugang zur Spiritualität. Und ich finde, letzten Endes, egal welcher Konfession man angehört, man sieht einfach nur mit dem Herzen gut. Ich werde es vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist wirklich so.
Sagt Marlies und sagt, das ist auf jeden Fall ein Zugang zur Spiritualität, wobei Spiritualität natürlich inzwischen auch außerhalb dieser großen Religionen gelebt wird. Also brauchen wir Religion? Brauchen wir das als Menschen? Das ist die Frage, die Tanja gestellt hat in ihrer Mail. Und beantworten können Sie Tanjas Frage unter 0331 70 99 111.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Stimmt's denn, Herr Drösser, dass es sowas wie ein Religionszentrum bei uns im Oberstübchen im Gehirn gibt?
Religion gibt es in praktisch allen menschlichen Zivilisationen. Und das ist der Grund, warum sich einige Forscher gefragt haben, ist Religion vielleicht etwas, was in uns angelegt ist? Das heißt, ist unser Gehirn darauf gepolt, religiöse Gefühle zu empfinden? Gibt es vielleicht sogar ein Zentrum im Gehirn, was dafür zuständig ist? Man hat tief religiöse Menschen, etwa tibetanische Mönche oder katholische Nonnen, in den Hirnscanner geschoben und dann geschaut, was passiert, wenn die zum Beispiel meditieren oder beten. Und tatsächlich hat man 2 Dinge gefunden. Zum einen wird bei tiefer religiöser Versenkung ein Zentrum inaktiv, das für unsere Orientierung in Zeit und Raum zuständig ist. Daraus schließt man dann, dass wir irgendwie orientierungslos werden und ganz im Moment aufgehen. Und das andere ist tatsächlich ein Hirnareal im Bereich der Schläfe. Seifenlappen, das der amerikanische Neuropsychologe Ramachandran tatsächlich als Gottesmodul oder auch Religionszentrum bezeichnet. Der hat dort auch im Hirnscanner eine spezifische Aktivität feststellen können. Interessanterweise wird dieses Areal auch aktiv, wenn Menschen epileptische Anfälle haben, und viele Epileptiker berichten nach ihren Anfällen tatsächlich von transzendentalen Erfahrungen. Also, auch wenn die Forschungen dazu noch sehr am Anfang stehen, es scheint tatsächlich Regionen im Gehirn zu geben, die bei religiösen Erfahrungen entweder ganz inaktiv oder aber auch besonders aktiv werden.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.
Wir stellen heute in dieser Sendung die Gretchenfrage. Wie hast du es mit der Religion? Also eigentlich aufgebracht hat diese Frage Tanja, die sagt, brauchen wir das als Menschen, Religion, diese Gruppen, denen wir uns zuordnen können? Und angerufen bei uns unter 0331 70 99 111 hat Elke.
Ich praktiziere seit 20 Jahren einen Buddhismus von Nichiren Daishonin, kommt ursprünglich aus Japan, betet nicht den Buddha an. Wir sind alle selbst Buddha. Jeder hat die Buddhaschaft. Jeder Mensch, jeder Gegenstand, jedes Tier, alle haben die Buddhaschaft. Das bedeutet, jeder hat die Kraft, in diesem Leben glücklich zu werden. Und das ist der Sinn des Lebens, glücklich zu sein. Ich bin früher christlich erzogen worden, zu DDR-Zeiten ja auch nicht so das Normale. Ich bin in der DDR groß geworden. Und als es opportun war, in der Kirche zu sein, bin ich quasi ausgetreten.
Das berichtet Elke, und gemeldet bei uns hat sich auch Hanno.
Ich bin gläubig, aber nicht zwingend, zumindest nicht im Kern religiös. Glaube ist für mich etwas Menschliches, Eigenes. Religion hingegen ist etwas Menschengemachtes. Religion ist ein Regelwerk, Glaube ist frei. Religion eröffnet die Möglichkeit, sich im Glauben zu orientieren. Religion ist zugleich ein Machtinstrument. Ansonsten ist für mich Religion eine Orientierung, die dem Glauben einen Hafen geben kann.
Das berichtet Hanno über seine Art zu glauben, und er zieht da einen Unterschied zwischen Glauben und dem, was dann an Institutionen rundherum gebaut wird, so habe ich Sie verstanden, Hanno, der Religion. Wie halten Sie es damit? 0331 70 99 111 ist genau die richtige Nummer, wenn Sie das erzählen wollen. Ich sage aber dazu, die Leitungen sind voll, also bringen Sie ein Momentchen Wartezeit mit, wenn das geht. Hier Musik von Kirsty MacColl, In These Shoes. This Life, dieses Leben besungen von Vampire Weekend. 10 Minuten nach 11 in dieser Sendung, in der wir die Frage diskutieren, die Tanja eingereicht hat. Brauchen wir als Menschen Religionen? Und so lautet Pauls Antwort.
Ich war viele Jahre Mitglied in einer christlichen Religion. Ich finde, dass Spiritualität für jeden Einzelnen völlig in Ordnung ist. Aber organisiert wird in der Regel irgendwann Schindluder getrieben, und die Religionen sind sehr erfolgreich darin, den Leuten glauben zu machen, dass all die guten Eigenschaften, die mit christlichen Werten oder dergleichen in Verbindung gebracht werden, sowas wie so ein Monopol ist, was nur die Religion besitzt, und das halt totaler Quatsch ist. Und auch ohne Religion würden die Leute sich nicht die Köpfe einschlagen, sondern das hat einfach was mit Ethik und menschlichen Miteinander zu tun.
Das sagt Paul. Wie würde ein Sozialphilosoph diese Frage beantworten? Wir hören es gleich. Ich frage mich, ob es der Weltbevölkerung insgesamt heute besser ginge, wenn es keine Religion gäbe. Zahllose Menschen sterben wegen ihrer Konfession und/oder Radikalisierung. Was wäre also, wenn es Mohammed, Jesus, Buddha und all diese Kollegen nie gegeben hätte? Diese Frage hat Tanja erst sich und dann uns gestellt mit einer Mail an dieweber@radio1.de. Und ich will diese Frage besprechen mit einem Professor für Anthropologie, Kultur und Sozialphilosophie am Philosophischen Seminar der Universität Siegen mit Michael Bongard. Manche kennen ihn vielleicht noch aus seiner Zeit als Professor für Ethik an der FU in Berlin. Guten Morgen, Herr Bongard.
Guten Morgen.
Gehen wir ins Reich der Spekulation. Was wäre, wenn es Mohammed, Jesus, Buddha und Co. nie gegeben hätte?
Ich würde zunächst ganz kurz antworten, dann hätte es andere Religionen gegeben.
Da sind Sie sicher?
Ja. Und zwar einfach deshalb, weil ich davon ausgehe, dass Menschen und Gesellschaften grundsätzlich ein paar Fragen haben, die zum menschlichen Leben und Zusammenleben dazugehören. Das ist zum einen ganz wichtig die Frage, welchen Sinn hat das Ganze eigentlich? Die zweite Frage ist, was bindet mich an andere Menschen oder umgekehrt, wie kann die Bindung an andere Menschen gelingen, weil niemand alleine leben will? Und die dritte Frage ist die grundsätzliche moralische Frage, was ist denn eigentlich gut und das Gute? Das sind drei Grundfragen, ja.
Ich will nochmal Tanjas Frage nach vorne stellen. Ich denke, das sind Fragen, die sie sich auch stellt, aber sie denkt, wenn sie an Religion denkt, vor allen Dingen erstmal an Kriege. Und tatsächlich wurden eine Menge Kriege und werden geführt im Namen des einen oder anderen Gottes. Ob das jetzt jeweils eine vorgeschobene Begründung ist oder nicht, würde es denn weniger Kriege, weniger Tote geben ohne Religion?
Das glaube ich nicht, denn Konflikte entstehen grundsätzlich, wo Menschen zusammenleben. Und wie Sie es am Anfang der Sendung auch schon vermutet haben, ich vertrete die gleiche These. Für diese Konflikte werden Religionen gerne herangezogen, weil sie Leuten starke emotionale Bindung und Motivation geben. Ich würde es ganz kurz zusammenfassen. Politische Konflikte nutzen die Religion, um ihre Leute zum Kampf zu motivieren. Es dürfte ganz wenige Konflikte in der Geschichte gegeben haben, die durch die Religion ausgelöst worden sind.
Jetzt lässt sich aber auch ganz ohne Institution oder Religion gesellschaftlich Wertvolles bezwecken. Sie sprachen vorhin Sinn, Bindung, Moral an. Ganz viele Hörerinnen und Hörer schreiben mir das in ihren E-Mails. Und Paul, den hatten wir eben on air, der hat es hier so formuliert: Auf Nächstenliebe haben die Religionen kein Monopol. Und er sagte noch, Spiritualität und Ethik kann ich auch außerhalb der großen Glaubensverbände leben und erleben. Wäre die Welt ohne Religion schlechter dran?
Das kommt jetzt drauf an, was wir Religion nennen. Dem gerade zitierten Hörer kann ich voll und ganz zustimmen. Religionen in ihrer ganzen Form mit ihren Glaubenssätzen und Lebensregeln und so sind zunächst einmal Antworten, die in der Geschichte gewachsen sind auf diese drei Fragen, die ich eben gestellt habe. Und nun ist es bei uns in Deutschland oder in Westeuropa so, dass diese Antworten der großen Religionen zunehmend fragwürdig oder unglaubwürdig werden, aus ganz verschiedenen Gründen. Viele davon haben wir in der Sendung jetzt schon gehört. Ein kurzer Blick in die Welt. Weltweit wachsen die großen Religionen massiv weiter. Wir sind da in einer Sondersituation, aber das ist ja nicht schlimm. Das können wir ja so nutzen und annehmen. Die Frage ist, wie werden die Fragen beantwortet, wenn man die Antworten der großen Religionen nicht mehr teilt, was ja für jeden ein gutes Recht ist.
Jetzt waren Sie selbst, Herr Bongard, ab 1985 20 Jahre lang Priester. Ich verstehe Sie ja aber so, dass Sie sagen, Religion braucht es nicht zwingend, Ethik aber sehr wohl. Habe ich das soweit richtig kapiert?
Nicht ganz. Also ich komme nochmal auf diese drei Fragen zurück. Es gibt Vertreter verschiedener Wissenschaften, die sagen, alles, was auf diese Fragen als Antwort gegeben wird, also auch alles, was die bisherigen Hörer und Hörerinnen gesagt haben, ist Religion. Also Religion wird einfach von dieser Funktion der Antworten auf die großen Fragen gesehen. Und das kann sehr individuell laufen, das haben wir auch gehört. Das läuft dann oft aber auch in bestimmten Gruppen, die sich an eine religiöse Tradition anschließen, die es gibt, oder eine neue gründen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, den Blick etwas davon wegnehmen, zu denken, nur Christentum, Islam, Judentum und andere im Osten sind Religion, sondern Religion im Sinne von Sinngebung, Zusammenhalt geben, ethische Orientierung geben, ist ein hochdynamisches Geschäft. Und was aus uns in Europa wird und was bei uns Religion sein wird, wenn in 3 Jahren, so ist das ausgerechnet, nur noch eine Minderheit der deutschen Bevölkerung zu einer christlichen Kirche gehört, da weiß ich keine Antwort drauf, da bin ich aber hochgespannt drauf.
Wir werden es erleben. Das waren die Antworten oder zunächst mal die Antwortversuche von Sozialphilosoph Michael Bongard auf die von Tanja gestellte Frage. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Ich danke auch.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Brauchen wir Religionen? Der Philosoph vorhin meinte, also auf jeden Fall brauchen wir Ethik. Mal gucken, was Steffen dazu zu sagen hat.
Also es gibt 2 Sachen, die größten Probleme der Menschen auf dieser Welt lösen könnten. Das ist Religion und Grenzen. Wenn wir beides nicht hätten, würde es uns wesentlich besser gehen.
Ist das wirklich so? Also tatsächlich, ich bin weder Fan des einen noch des anderen, aber es sind Konstrukte, ich weiß nicht, ob wir um die umhinkommen. Ich bin mir da nicht so sicher, kann das aber leider auch nicht genauer ausformulieren. Mal hören, was Jacqueline meint.
Ich bin sicher, dass der Glaube vielen Menschen Hoffnung bringt und ihnen hilft in schweren Zeiten. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade der religiöse Glaube viel Leid über die Menschen bringt und dass damit oft Verantwortung verschoben wird an einen, der da oben sitzt und der das schon alles regeln wird. Und möglicherweise ist das auch mein Schicksal und dann da trage ich es. Und ich denke, die Menschen sollten ihr Schicksal selber in die Hand nehmen.
Sagt Jacqueline. Und der Sozialphilosoph vorhin meinte ja, vor allen Dingen kommt es darauf an, auf 3 Dinge, Sinn, Bindung und Moral. Die lassen sich natürlich auch außerhalb von Religionen leben. Das vertritt zumindest als Ansicht der Humanistische Verband. Und mit dem Vorstand des Verbandes in Berlin und Brandenburg konnte ich vor der Sendung ein Gespräch aufzeichnen. Und das hören wir gleich nach Musik von Freundeskreis. Und die empfehlen Folgendes: Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Humanistisch, also dem Menschen zugewandt und nicht einer übergeordneten Macht, so definiert der Humanistische Verband sich und seine Arbeit. Alle Fragen, die Menschen zwischen Geburt und Tod bewegen, werden dort verhandelt und bearbeitet, so im Sinne einer Interessensvertretung der Konfessionslosen. David Driese ist der Vorstand des Humanistischen Verbandes in Berlin-Brandenburg und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen, Herr Driese.
Einen schönen guten Morgen, Frau Weber.
Nächstenliebe und Gemeinschaft, das sind auch in vielen Religionen ganz, ganz wichtige zentrale Werte. Wieso braucht es da zusätzlich noch Ihren Verband?
Nun, zum einen, weil die Religionen heutzutage, insbesondere auch in Deutschland und hier nochmal ganz besonders nach Berlin-Brandenburg geschaut, ja gar nicht mehr so viele Religionen und religiöse Menschen da sind. Und insofern braucht es dennoch uns, weil es eben auch Menschen gibt, die ein Bedürfnis haben danach, eine Wertegemeinschaft zu teilen, eine gemeinsame Idee von der Welt zu haben und die auch nach vorne zu tragen.
Und das kann man nicht außerhalb eines Verbandes leben?
Das kann man sehr wohl außerhalb eines Verbandes leben, aber dennoch streben wir natürlich überall nach Gemeinschaft und wollen uns natürlich auch gegenseitig selbst vergewissern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und es gibt viele Menschen in Deutschland, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühlen, aber es braucht eben auch einen Verband, der die Interessen eben dieser Menschen mitvertritt.
Bedeutet das jetzt, dass Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz orthodox atheistisch leben oder gibt es bei Ihnen auch Weihnachtsbaum, Weihnachtsfeier, den ganzen Zauber?
Das sind ja Weihnachten zum Beispiel so ein schönes Beispiel, das ist ja eine Tradition. Ich finde das aus meiner Perspektive hat das nicht mehr so viel mit Christlichen zu tun. Also ob jetzt der Weihnachtsmann
die Tradition, wenn Sie den Begriff, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber wenn Sie den Begriff Tradition aufbringen, natürlich eine christliche Tradition.
Na, dem würde ich widersprechen. Das ist in der Tat über viele Jahrhunderte eine christliche Tradition, war davor aber auch eine heidnische Tradition. Es geht hier für uns Humanisten insbesondere um die Sonnenwendfeier. Das heißt, die Tage werden wieder heller. Das ist der Moment, wenn es ganz dunkel ist, wo man auch mal zurückschaut. Und dieses Grundbedürfnis innezuhalten auch im Jahr, das haben natürlich auch Menschen, die jetzt nicht christlich sind. Und auch alle Bestandteile dieses Weihnachtsfests, wie wir es hier auch in Berlin und Brandenburg überwiegend feiern, sind jetzt eigentlich nicht die klassisch christlichen Bestandteile mit Christkind und Ähnlichem.
Tanja, die das Thema für diese Sendung hier vorgeschlagen hat, die stört an Religionen vor allen Dingen, dass mit Religionen Zugehörigkeiten geschaffen werden. Also es bilden sich Gruppen und über die Gruppen natürlich auch wieder Ausschlussmöglichkeiten. Ich gehöre zu der, du zu der. Können wir einen Krieg miteinander anzetteln? Im Grunde schaffen sie aber mit ihrem Verband schon auch so eine Gruppe. Liegt da nicht auch immer die Möglichkeit des Ausschlusses, der Ausgrenzung mit drin?
Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber man muss schon schauen, wo die Zugehörigkeit herkommt. Also die Zugehörigkeiten bei Religion kommen daher, dass man sagt, wir glauben gemeinschaftlich an eine Vorstellung von Welt. Und die Werte unserer Gemeinschaft werden uns gegeben von einer übernatürlichen Instanz oder aus unseren Büchern, aus unseren Schriften und so weiter. Bei uns beim Humanistischen Verband ist die Grundlage für unsere Werte die universellen Menschenrechte. Das heißt also, uns liegt das explizit nicht inne, dass wir sagen, du bist anders als ich. Es kann Menschen geben, die religiös sind, aber trotzdem haben die aus unserer Perspektive die gleichen universellen Rechte und wir haben mit denen genauso umzugehen wie mit uns Humanistinnen und Humanisten. Das heißt also, da ist ein großer Unterschied und ich glaube schon, dass das dann auch das ist, wo wir als Humanistischer Verband eher eine friedensstiftende Weltanschauung haben.
Die großen christlichen Kirchen verlieren eklatant an Mitgliedern. Bedeutet das, dass es bei Ihnen einen Zulauf gibt? Oder leben wir generell in einer Zeit, in der es schwierig ist, Mitglieder auch für Ihren weltlichen, humanistischen Verband zu finden?
Das sind jetzt zwei Dinge. Also nicht jeder, der bei der Kirche austritt, ist ja per se sozusagen sofort ein konfessionsfreier Mensch an der Stelle. Also nur weil er austritt, er glaubt ja vielleicht trotzdem auch noch. Das ist das eine. Und das nächste ist, Sie haben schon angesprochen, wir leben in einer Zeit, wo Mitgliedschaften im Grundsatz runtergehen. Ich glaube, dass gerade in Deutschland ist das Bedürfnis nach Bindung gar nicht mehr so groß an Organisationen gekoppelt, sondern vielmehr an Interessen, die man verfolgt. Wir merken das. Wir haben eine Arbeitsgruppe zum Thema Schwangerschaftsabbruch gemacht und wie wir uns dazu positionieren. Und gerade für dieses Thema haben wir viele neue Mitglieder bekommen, die sich explizit dort eingebracht haben und dann vielleicht aber auch mal wieder gehen. Weil diese Theorie der langen Bindung an Organisationen, glaube ich, überholt ist.
Und das bedauern Sie auch nicht? So klingt es zumindest nicht.
Nein, das bedauere ich nicht. Es geht, glaube ich, darum, dass die Organisationen, die da sind, Angebote für die Menschen machen, die ihnen nahestehen. Und dazu muss man nicht zwangsläufig Mitglied sein. Da werden sich andere Modelle entwickeln.
Ich war mal auf einer Trauerfeier, da wurde um einen Mann getrauert, der viel, viel, viel zu früh gestorben ist, der eine große Familie zurücklassen musste und der hier entsetzlich fehlt. Das war eine christliche Trauerfeier und auf der wurde dann gesagt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich selbst bin nicht gläubig, aber ich habe gedacht, boah, das muss schön sein, daran glauben zu können und aus so einem Aufgehobensein Kraft ziehen zu können. In so einer Situation fehlt Ihnen das manchmal? Der Überbau, das Fundament?
Ja, auch da sind wir wieder bei dieser Mangelgeschichte. Es ist natürlich, also uns fehlt, glaube ich, nichts, auch wenn wir nicht an das Übernatürliche glauben und an genau diese Idee, dieses Bild, was dahinter steht. Ich glaube, was wir machen, ist auf das Leben zu fokussieren und zu gucken, diese Phase ist unfassbar schwierig, insbesondere für die Angehörigen. Da brauchst du Unterstützung, da brauchst du Gemeinschaft, Solidarität. Aber was hat dieser Mann dann alles geschaffen? Was hat er in seinem Leben geschafft? Und wie viele Menschen werden noch wie oft über ihn reden? Und das gilt's zu feiern in diesem Sinne. Das gilt es gemeinsam zu begehen. Und insofern ist das ein schönes Bild, das kann ich auch nachvollziehen, aber es hilft ja nichts, wenn man nicht daran glaubt und es nicht nachvollziehen kann.
David Driese ist Vorstand des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg. Er lebt ohne Religion und, Sie haben es gehört, ihm fehlt nichts. Vielen Dank, Herr Driese.
Ich danke Ihnen. Schönes Wochenende.
Und darf ich Ihnen jetzt eine schöne Adventszeit wünschen?
Das dürfen Sie auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Fest.
Danke Ihnen auch. Danke fürs Gespräch. Wir sprechen über die Frage, ob wir Menschen ohne Religion können. Und dazu gemeldet bei uns hat sich Willi.
Ohne die Religionen haben wir Totalitarismus. Ob das Nationalsozialismus war oder ob das der Kommunismus war, mit ungefähr 100 Millionen Toten auf der ganzen Strecke. Also da sollte man doch mal zweimal drüber nachdenken, ob man nicht doch wieder anfängt, nach Gott zu suchen.
Regen fällt auf die Welt, grau ist das Himmel.
Radio 1, die Weber mit Katja Weber.
Guten Tag wünsche ich. Wir sprechen über die Frage, ob die Menschen als solche Religionen brauchen und so eine Art einerseits, andererseits hat dazu Denise dabei.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glauben und Religion und der Glaube an sich, finde ich, ist was Heiliges. Jeder Mensch braucht bestimmt was, woran er glauben kann, sei es Gott oder das Universum oder wie immer man das nennen mag, aber Religion hat in der Vergangenheit diesen Glauben und die Gutgläubigkeit ausgenutzt und benutzt, um Macht über die Leute auszuüben. Und das geht gar nicht. Also braucht die Menschheit Religion? Nein. Braucht sie Glauben? Ja.
So meint Denise und gemeldet bei uns hat sich auch Andreas.
Ich bin der Meinung, dass Religion unbedingt zu unserem Leben dazugehört. Ein eindeutiges Indiz dafür ist ja, wenn Tod, Terror, Krieg, Naturkatastrophen, Amokläufe stattfinden, dass wir uns dann regelmäßig auch Konfessionslose in Kirchen versammeln, Andachten halten, weil es Sachen gibt, die wir nicht erklären können, die mit unserem Verstand und mit KI und mit unseren Mainstream-Medien nicht zu erklären sind. Also dann greifen wir zurück auf Religion, auf Gott und auf die Sachen, die wir nicht erklären können. Also für mich gehört Religion unbedingt zum Menschen dazu.
So sieht's Andreas. Matthias hat sich auch gemeldet.
Ja, und zwar bin ich zwar grundsätzlich auch der Meinung, dass Religion eine ganze Menge Unheil verursachen. Allerdings glaube ich schon, dass sie wichtig sind, um so eine Art moralische Leitlinie zu geben. Deswegen bin ich eigentlich, obwohl Atheist, eigentlich durchaus Liebhaber vom Buddhismus, weil da eben genau diese Funktion hauptsächlich wahrgenommen wird, ne? So Achtsamkeit zu predigen, Rücksichtnahme zu predigen, solche Sachen.
Sagt Matthias, gemeldet hat sich auch Uta und die schaut nochmal auf die 10 Gebote.
Ich habe einen Freund, der katholisch erzogen wurde, das aber recht moderat sieht, aber nach den 10 Geboten erzogen wurde. Und der hat gesagt, und so sehe ich das auch, nein, ohne Religion, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, wenn sich alle an die fast gleichen Grundsätze, Gebote der Religion halten würden, egal welche Religion das ist, dann würde es keine Kriege geben.
Ja, also da sind natürlich schon essentielle Gebote dabei, wenn ich meinen Senf dazugeben darf, Uta. Aber das mit dem absoluten, du sollst nicht Ehe brechen, I don't know, ob das wirklich was ist, wo sich alle dran halten müssen. Zudem frage ich mich auch, ob solche Gebote wie du sollst nicht töten zum Beispiel, ob die nicht auch völlig ohne Religion, Konfession und auch ohne Glaube eingehalten werden können und das auf eine ganz gute Art und Weise. Nochmal hören, was Christoph meint.
Ich habe gerade im Radio gehört, dass die kirchlichen Wohltätigkeitsorganisationen positive Seite an der Kirche sein sollen, möchte da aber darauf hinweisen, dass die zu mehr als 90% aus Steuermitteln finanziert werden und eigentlich nach meiner Wahrnehmung zur reinen Imageverbesserung der Kirche dienen. Und es gibt sehr wohl auch nicht konfessionelle Wohltätigkeitsorganisationen, die genau dasselbe leisten.
Das ist absolut richtig. Und da es gerade auch so um die Selbstdarstellung geht, das erinnert mich an eine Mail, die ich bekommen habe zum Thema der heutigen Sendung. Da schrieb die Absenderin, für sie kommt das so rüber, als ob Religion eine riesen Marketingmaschine sein. Das steckte, glaube ich, in diesem letzten Kommentar drin. Was meinen Sie? 033 70 99 111. Ich kriege auch eine Menge Mails zu unserem heutigen Sendungsthema. Ich komme leider nicht dazu, hier alle vorzutragen. Ich will nochmal stellvertretend vielleicht Matthias rauspicken. Der sagt, ich bin weder getauft, noch habe ich engere Beziehungen zu einer Religion. Aber ich erwische mich hin und wieder dabei, dass ich zu einem Gott, er setzt das in Anführungsstriche, spreche. In Phasen, wo es nicht gut läuft, da schaue ich zum Himmel und denke, dass der liebe Gott schon aufpasst. Ich halte es aber auch umgekehrt. In guten Phasen sage ich genauso zum lieben Gott, dass er aufpassen soll, damit die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und eins ist Matthias noch ganz wichtig, das hat er angefügt und er schreibt, dass in einem modernen Land wie Deutschland die Kirchensteuer über den Staat eingezogen wird, ist für mich absolut überholt und hat keine Berechtigung. Ganz klar gilt, Staat und Religion müssen strikt voneinander getrennt sein. Und dann dachte ich, schauen wir doch mal in ein Land wie Frankreich, das einerseits strikt laizistisch ist, also Kirche und Religion sind getrennt, das aber auch zumindest lange Zeit ein Hort des Erzkatholizismus war. Für uns berichtet Caroline Diller aus Paris.
Jahrhundertelang galt Frankreich als älteste Tochter der katholischen Kirche. Nämlich seit König Ludwig I. sich in der Kathedrale von Reims taufen ließ, womit sich das Frankenreich zur katholischen Kirche bekannte. Heute sind Kirche und Staat in Frankreich streng getrennt. Mit der Französischen Revolution begann ein Prozess der Demokratisierung und Säkularisierung. Frankreich wurde zur Republik und ist seit dem Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat von 1905 ein laizistisches Land. Heißt, der Staat verhält sich allen Religionen gegenüber neutral. Dafür darf aber auch keine Religion den öffentlichen Raum dominieren. Die Laizität ist ein fundamentales Prinzip der Republik. So fundamental, dass manche sie als republikanische Ersatzreligion bezeichnen. Die Laizität ist kein antireligiöses Konzept. Aber Religion ist in Frankreich Affaire privée und aus dieser Privatsache hält sich der Staat weitgehend raus. Deshalb gibt es auch keine offiziellen Zahlen, wie viele Französinnen und Franzosen sich welcher Religion zugehörig fühlen. Aber es gibt Hinweise, zum Beispiel eine Studie, die die Statistikbehörde INSEE im März veröffentlicht hat. Demnach bezeichnen sich 29% der Befragten und damit die Mehrheit als katholisch. 10% der Befragten bekennen sich zum Islam. Die Muslime bilden damit die zweitgrößte Religionsgemeinschaft des Landes. Gut die Hälfte der Befragten zwischen 18 und 59 Jahren hat angegeben, sich überhaupt keiner Religion zugehörig zu fühlen. Allerdings sind Teile der multireligiösen französischen Gesellschaft nicht bereit, bestimmte Gesetze der laizistischen Republik zu respektieren, was vor allem an Schulen immer wieder zu Problemen führt. Dort hatte die Regierung kürzlich Abayas verboten, ein traditionelles Kleidungsstück in vielen islamisch geprägten Ländern. In den Augen der Regierung ein deutliches Zeichen religiöser Zugehörigkeit, das an öffentlichen Schulen nichts zu suchen habe. Laut einer IFOP-Umfrage von Anfang September finden 80% der Franzosen dieses Verbot richtig. Viele Muslime und auch einige Experten für Laizität halten das Verbot dagegen für diskriminierend. Aus ihrer Sicht definiert hier der Staat, welche Kleidungsstücke eine religiöse Bedeutung haben und welche nicht. Und das, wo der Staat sich im laizistischen Frankreich doch aus solchen Fragen eigentlich raushalten sollte.
Das berichtet Caroline Diller aus Frankreich. Frische Gefühle von den Eels auf Radio 1. Und wer hier im Folgenden auch zu hören sein wird, ist Susa.
Ich glaube, dass Religion ganz oft vorgeschoben wird, wenn es um andere Themen geht, sei es im Irland-Konflikt oder jetzt auch im Nahost-Konflikt. Die Religion in jeder extremen Form ist mir absolut gruselig. Andererseits, ich bin immer noch Mitglied in der evangelischen Kirche, zahle noch mal eine Kirchensteuer. Die soziale Komponente von Kirche, von Gemeinschaft finde ich gut. Ansonsten ist eigentlich Humanismus meine Religion. Das ist die einzige Religion, die ich wirklich akzeptabel finde. Und ansonsten ist das Miteinander eigentlich wichtig. Und da spielt eigentlich keine Rolle, wer zu welchem Gott betet und auch vor allem nicht in extremer Form.
Wir haben noch ein paar Korrespondentenberichte, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Für uns berichtet Christian Buttgereit aus Istanbul über Religiosität im Iran.
Die Islamische Republik Iran definiert sich als ein Staat, der seine Gesetzgebungskraft von Gott erhielt. An der Spitze dieses Gottesstaates muss gemäß der Verfassung ein islamischer Rechtsgelehrter stehen. Eine Trennung von Staat und Religion gibt es daher nicht. Zwar kann das Parlament Gesetze erlassen, das letzte Wort hat aber der Wächterrat, der zumindest zur Hälfte aus Geistlichen besteht. Artikel 12 der iranischen Verfassung bestimmt den sogenannten 12er schiitischen Islam als Staatsreligion des Landes. Dieser Religion gehören 80-90% der iranischen Bevölkerung an. Die Rechte religiöser Minderheiten sind eng gefasst und auf den Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion steht die Todesstrafe. Seit der Islamischen Revolution bestimmt die schiitische Religion das öffentliche und auch weite Teile des privaten Lebens. Sichtbar unter anderem am Kopftuchzwang, aber auch daran, dass die Zahl der Moscheen seit 1979 um das Zehnfache stieg. Doch sie werden immer weniger besucht. Beobachter sprechen von einem dramatischen Rückgang der Moscheebesuche und erklären das mit einer Gegenreaktion zur staatlich verordneten Religiosität. Auch Menschen, die gläubig sind, beteten lieber zu Hause, als sich mit dem theokratischen Regime zu identifizieren. Mit anderen Worten, viele Iraner glauben an Allah, sind aber wütend auf die klerikale Hierarchie der Mullahs.
Soweit der Bericht aus dem Iran. Gehen wir nach Italien. Elisabeth Pongratz berichtet aus Rom.
Italien ist ein katholisches Land. Das gilt nach wie vor. Rund 80% der Menschen sind getauft. Aber immer mehr gehen auf Distanz zu der Institution Kirche. Einer aktuellen Umfrage zufolge vertrauen ihr nur noch 34%. Es ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren. Eine Kirchensteuer wie in Deutschland gibt es in Italien nicht, aber ein gewisser Betrag der Einkommensteuer fließt den Kirchen oder dem Staat zu. Dabei können die Frauen und Männer selbst entscheiden, wer diese sogenannten 8 per mille, wörtlich übersetzt 8 von 1000, erhält. Also ob dieser Betrag die katholische oder die evangelisch-lutherische Kirche oder eine andere Religionsgemeinschaft erhalten soll. Insgesamt 12 stehen zur Auswahl. Den größten Anteil mit knapp 70% erhält die katholische Kirche. Seit Jahren wird er weniger. An zweiter Stelle beim 8 per mille folgt der Staat. Dieser hat mit der Kirche rein formell betrachtet nichts zu tun. Die Trennung von Staat und Kirche wurde bereits 1905 besiegelt. So wird etwa in Schulen Religionsunterricht angeboten, aber die Teilnahme ist freiwillig. Trotz der Trennung ist die katholische Kirche in der italienischen Gesellschaft mit ihren Angeboten sehr präsent. In vielen Pfarreien kümmern sich engagierte Katholikinnen und Katholiken um Bedürftige, um Ältere, um sozial Benachteiligte. Auch in den Familien werden viele religiöse Traditionen weiterhin gepflegt, wie etwa Weihnachten. Populär im Land ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Rund 64% der Italienerinnen und Italiener vertrauen Papst Franziskus.
Das berichtet für uns Elisabeth Pongratz. Und jetzt gehen wir noch nach Polen, in ein Land, in dem der Katholizismus schon auch lange Zeit immer eine politische Komponente hatte.
Die katholische Kirche in Polen ist immer noch eine politische Macht. Auf dem Papier. Bei der Volkszählung 2021 waren noch gut 70% aller Polinnen und Polen Kirchenmitglieder und entsprechend selbstbewusst mischt die Kirche in der Politik mit. Umfragen der Kirche selbst zeigen aber, dass inzwischen weniger als 30% der Kirchenmitglieder auch tatsächlich den Gottesdienst besuchen. Gründe dafür gibt es viele. Als Polen in den letzten Jahrhunderten geteilt und von außen besetzt war, als das Land nach dem Krieg unter sowjetischem Einfluss stand, immer dann war die Kirche für den Zusammenhalt zuständig. Aber die äußeren Feinde sind weg und damit ist der Blick frei. Zum Beispiel auf die vielen Missbrauchsskandale innerhalb der Kirche, aber eben auch auf ihre politische Haltung. Das de facto Abtreibungsverbot in Polen, durchgesetzt von der PiS-Partei, kam auf Druck der Kirche. Die politischen Kampagnen gegen schwule, lesbische, queere Menschen, unterstützt von prominenten Kirchenvertretern. Und dafür gab es bei den Wahlen im Oktober die Quittung. Die PiS, die sich permanent als Schutzmacht der katholischen Kirche inszeniert hat, wurde abgewählt. Und die sehr wahrscheinlich bald neue Regierung um Donald Tusk hat angekündigt, die Finanzierung der Kirche neu und transparenter zu regeln, den Religionsunterricht in Schulen zu hinterfragen und generell mehr Distanz zwischen Kirche und Staat zu bringen. Weil in Polen aber keine Kirchensteuer erhoben wird und man nur aus der Kirche austreten kann, wenn man sich vor einem Priester dafür rechtfertigt, bleiben viele Polinnen und Polen Kirchenmitglieder auf dem Papier.
Das berichtet für uns Martin Adam aus Polen. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Das haben wir Sie heute gefragt und mit Ihnen über Glaube und Religion und deren Vor- und Nachteile für die Menschheit gesprochen. Und Ihre Beteiligung war echt enorm. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, so auf Märkischem Sand, wo das ja mit der Religiosität an sich nicht so stark ausgeprägt ist. Wir hätten hier jedenfalls locker die nachfolgenden Sendungen um 1-2 Stündchen nach hinten verschieben können. So viele Anrufe von Ihnen haben wir bekommen. Wir haben versucht, so viele wie möglich davon hier in der Sendung abzubilden. Also herzlichen Dank für Ihre Überlegungen und für Ihre Anrufe. Und bei denen gingen die Meinungen echt weit auseinander. Legen wir vielleicht mal mit Hanno los. Der weist hier auf einen Unterschied hin.
Ich bin gläubig, aber nicht zwingend, zumindest nicht im Kern religiös. Glaube ist für mich etwas Menschliches, Eigenes. Religion hingegen ist etwas Menschengemachtes. Religion ist ein Regelwerk, Glaube ist frei. Religion eröffnet die Möglichkeit, sich im Glauben zu orientieren. Religion ist zugleich ein Machtinstrument. Ansonsten ist für mich Religion eine Orientierung, die dem Glauben einen Hafen geben kann.
So sieht das Hanno, und diese Unterscheidung, die er getroffen hat zwischen dem eigenen Glauben oder der eigenen Spiritualität und der Religion oder der Institution, ich sag mal salopp den Vereinen, die da drum rumgebacken wurden. Diesen Unterschied haben auch noch mehr Hörerinnen und Hörer gemacht. Gemeldet bei uns hat sich aber auch Corinna, die sagt, ich bin gläubig und ich denke, die christlichen Grundwerte, die sind übertragbar.
Ich bin evangelisch getauft und auch konfirmiert und auch getraut. Und ich habe auch meine Kinder taufen lassen. Und ich glaube nicht an einen Gott oder an ein höheres Wesen, was unser Leben von oben lenkt. Ich glaube aber an das Leben und an das Wirken von Jesus Christus und an christliche Grundwerte wie Mitgefühl und Barmherzigkeit und sein Leben einfach im Guten zu führen, die natürlich universal auf auch andere Religionen übertragbar sind, sodass ich grundsätzlich der Meinung bin, wenn es einen Gott geben sollte, ist er sowieso für uns alle der gleiche, egal wie wir ihn nennen oder anpreisen.
Für Steffen wäre die Welt insgesamt besser dran ohne Religion.
Also es gibt zwei Sachen, die größten Probleme der Menschen auf dieser Welt lösen könnten. Das ist Religion und Grenzen. Wenn wir beides nicht hätten, würde es uns wesentlich besser gehen.
Ob das so stimmt, darüber habe ich mit dem Philosophen Michael Bongard gesprochen. Der sieht so.
Politische Konflikte nutzen die Religion, um ihre Leute zum Kampf zu motivieren. Es dürfte ganz wenige Konflikte in der Geschichte gegeben haben, die durch die Religion ausgelöst worden sind.
Religion kann vieles sein. Wir müssen da nicht immer nur an die großen Weltreligionen denken, hat er gesagt. Es kann auch ein ganz eigenes Konstrukt oder eine Ethik sein, die Sinn stiftet für eine Gesellschaft.
Wir müssen, glaube ich, den Blick etwas davon wegnehmen, zu denken, nur Christentum, Islam, Judentum und andere im Osten sind Religion, sondern Religion im Sinne von Sinngebung, Zusammenhalt geben, ethische Orientierung geben, ist ein hochdynamisches Geschäft. Und was aus uns in Europa wird und was bei uns Religion sein wird, wenn in 3 Jahren, so ist das ausgerechnet, nur noch eine Minderheit der deutschen Bevölkerung zu einer christlichen Kirche gehört, da weiß ich keine Antwort drauf, da bin ich aber hochgespannt drauf.
Gesprochen habe ich auch mit dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, also quasi mit der Interessensvertretung der Konfessionslosen, und zwar mit deren Vorstand David Driese. Der hat nochmal erklärt, was er für den Unterschied hält zwischen Religion und deren Werten und humanistischer Weltanschauung.
Also die Zugehörigkeiten bei Religion kommen daher, dass man sagt, wir glauben gemeinschaftlich an eine Vorstellung von Welt. Und die Werte unserer Gemeinschaft werden uns gegeben von einer übernatürlichen Instanz oder aus unseren Büchern, aus unseren Schriften und so weiter. Bei uns beim Humanistischen Verband ist die Grundlage für unsere Werte die universellen Menschenrechte. Das heißt also, uns liegt das explizit nicht inne, dass wir sagen, du bist anders als ich. Also da ist ein großer Unterschied. Und ich glaube schon, dass das dann auch das ist, wo wir als Humanistischer Verband eher eine friedenstiftende Weltanschauung haben.
Dieses Thema, wie gesagt, das wurde hier ausführlich diskutiert von Ihnen allen und in die Sendung eingereicht hat es die Hörerin Tanja, die sagte, diskutiert doch mal genau darüber. Ich denke nämlich selbst über dieses Thema nach. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was an Ihnen so bohrt oder nagt, wo Sie gerne mal hören würden, was meinen denn dazu die anderen Radio 1 Hörerinnen und Hörer. Wenn es so ein Thema gibt, das Sie umtreibt, dann schreiben Sie uns das gerne in der Mail an dieweber@radio1.de. Ich sage schon mal schönen Dank dafür.